Diese Woche war für die Firma Unternehmen Samsung eine schwierige Woche. Sie hat einen von den besten Handys, die überhaupt anzubieten ist, in den Markt gebracht vor einem Monat. Es war ein guter und war ganz beeindruckend. Vielen Dank. War ganz beeindruckend, was es tun könnte. Aber in den letzten zwei Wochen ist der Handy ja nicht nur zu sprechen, sondern eigentlich ist fast zu einer Bombe geworden. Eigentlich ist es eine Bombe geworden. Ein Mann, der einen Jeep hatte in Florida, hat in seinem Jeep sein Samsung Note, große Handy, also fast ein Computer, hat das in seinem Auto laden lassen, kam raus, um einkaufen zu gehen, und sein ganzes Auto in Flammen. Stefan weiß, wie das ist, aber dieses Mal war der Handy schuldig dafür. Genau. Also, ein großer Fehler ist geschehen. Anscheinend wollten sie das schnell auf den Markt das bringen, bevor Apple letzte Woche ein neues Handy bringen konnte und haben dann es zu rasch gemacht. Und jetzt sind 2,5 Millionen Handys rückgerufen und große Schaden entstanden. Fehlern möchten wir vermeiden. Wir wollen alle ein erfolgreiches, so viel wie möglich weniger Fehlern, mit weniger Fehlern, so ein Leben führen. Und eigentlich ist das auch Gottes Ziel für uns. Aber wie er das sieht. Wir haben die letzten paar Wochen Gottes Wort betont und wie wichtig es ist und wie es wahr ist und wie es von Gott gekommen ist. Aber habt ihr die Erfahrung gehabt, wenn ihr die Bibel liest, dass ihr das nicht versteht? Oder dass ihr denkt, das hilft mir nicht, Fehlern zu vermeiden. Es ist nicht unbedingt anwendbar, so sagen wir manchmal. Weil Gottes Wort aber ist in 2. Timotheus klar gesagt nützlich. Alles ist nützlich für uns, anwendbar für uns. Und es gibt einen Teil der Bibel oder bestimmte Teile der Bibel, der ganz klar anwendbar sind. Schwarz-weiß, quasi pure Anwendungen sind. Und eine von diesen Teilen ist das Buch Sprüche. Und ich möchte Sprüche heute Morgen aufschlagen. Sprüche Kapitel 2. Sprüche im Alten Testament und im zweiten Kapitel. In diesem tollen Buch kann ich es nur empfehlen. Aber in diesem tollen Buch finden wir viele klare, gute, praktische, unzählbare Anwendungen für das Leben. Und er fängt dieses Buch an mit einem Wort in Vers 7, Kapitel 1, Vers 7, dass die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachtet nur die Narren. Dieses Buch geht darum, uns Weisheit anzubieten. Weisheit darzustellen. Weisheit ist im Kurzen die Anwendung der geistlichen Prinzipien, das wir haben. Wir wissen vieles von Gott, aber wie wende ich es an im Leben, wenn ich mitten in einem Gespräch bin, wenn ich in einem gespannten Gespräch mich finde, wenn ich wenig Geld habe oder viel Geld habe, wenn ich eine schwierige Arbeit zu tun habe, wenn ich müde bin morgen früh. Anwendungen, Sprüche gibt es in diesem Buch, die diesem Themen genau ansprechen. Und es geht um Weisheit. Aber die Weisheit selbst kommt, sagt er, von Gott. Wir möchten heute Morgen dann Kapitel 2, ich möchte das Ganze vorlesen, eigentlich Mit der Zeit werde ich nur einen Teil davon vorlesen. Sprüche Kapitel 2, Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Er hält für die Aufrichtigen Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Frommen bewahrt. Dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht in dein Herz und Erkenntnis wird deine Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir. Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg, von Mann, der Verkehrtes nur redet. In dieser Stelle finden wir eine Verheißung, eine wunderbare, klare, schwarz-weiße Verheißung. Er sagte, dass wir die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes verstehen und gewinnen können. Er sagt im Kurzen, dass wir Gottes Weisheit haben können. Zweifelsohne, sicher. Damit wir Fehlern im Leben vermeiden können. Damit wir ein fruchtbares, erfolgreiches Leben, wie Gott es meinte, haben können. Das ist in diesem Buch, in diesem Kapitel klar zu finden. Nun ergibt uns diese Verheißung im Vers 5, wenn er sagte, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen, denn der Herr gibt Weisheit. Aber die Frage ist, wie komme ich dahin? Wie kann ich diese Verheißung festhalten, anpacken, sicher sein, dass ich es habe? Er gibt in die erste Verse, übermittelt uns eine Kette von Gedanken, eins nach den anderen. Und wir werden diese Kette kurz anschauen, dieser logische Gedankengang. Aber erst lass uns kurz sehen, wie er das anfängt. Weil er sagt in Vers 1, mein Sohn. Wer spricht und zu wem spricht er? Es ist ein Vater, der zu seinem Sohn spricht. Es ist Salomo, der seinen Sohn diese Weisheit übermitteln möchte. Und ich möchte nur erst kurz einen Umweg machen und nur kurz sagen, wenn wir von Weisheit reden, wenn wir von Gottes Offenbarung sprechen, wird oftmals, selbst wie Gott die Bibel schreibt, wird oftmals durch Menschen übermittelt. Ein Vater hat seinen Sohn diese Weisheit gegeben. Nun, die ganze Schrift, haben wir letzte Woche gesehen, ist von Gott eingegeben. Gott gehaucht. Es kommt von Gott. Aber er spricht durch Menschen und er übermittelt hier, also wir dürfen hier in diesem intimes Gespräch zwischen einem Vater und seinem Sohn mitteilen, hören, mithören, was diesem weisen Mensch, sein Sohn, sagt. Und er spricht Weisheit. Gott spricht durch Menschen. Er spricht durch sein Wort. Und sein Wort wird von anderen Menschen übermittelt. Das ist in der Gemeinde sehr wichtig für das Leben der Gemeinde, dass wir als Gemeinde nicht nur lernen, sondern weitergeben, was wir bekommen. Okay, das Ziel Jesu ist, dass in seiner Ortsgemeinde die Geschwister nicht unfähiger sein werden zu verstehen und sich 100% und dann umso mehr auf den Pastor angewiesen sind, sondern dass ihr selber ausgerüstet seid, anderen die Weisheit Gottes zu übermitteln. Und das ist ein von meinen Zielen in der Predigt, auch am Mittwoch in der Bibelstunde, dass er nicht nur was bekommt von Gottes Wort, sondern dass er auch lernt, wie selber Gottes Wort anzunehmen und selber auszulegen für dein Leben, für deine Ernährung, damit du auch anderen helfen kannst. Mein Sohn, sagte er. Dann kommt diese Rede, diese Kette von Gedanken. Und der erste Vers, merken wir, sagt das Wort wenn. Ihr habt diese Einschränkung. Wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Wenn wir ein fruchtbares Leben, wie Gott es gemeint hat, haben wollen, wenn wir Gottes Weisheit erlangen wollen, müssen wir erst die richtige Einstellung haben. Er sagte, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst. Die Einstellung ist sehr wichtig. Wir hören Gottes Wort bei der Predigt. Wir lesen Gottes Wort in der stillen Zeit oder bei der Bibelstunde hören wir es erklärt und unter dem Austausch lernen wir, begegnen wir Gott durch sein Wort. Aber was ist unsere Einstellung Gottes Wort gegenüber? Wie hoch schätzt du dieses Buch? Wenn du meine Rede annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst. Das Wort verwahrst ist ganz bunt, ist ganz bildhaft, weil das Wort eigentlich hat mit Schätzen zu tun, mit Verbergen zu tun. Etwas Kostbares aufbewahren. Wenn wir etwas verwahren, wenn wir etwas schätzen, nur dann können wir Weisheit erlangen. Wir müssen die richtige Einstellung haben. Wir müssen bereit sein, seine Rede anzunehmen. Er spricht hier von Gottes Wort schätzen. Er spricht von Weisheit schätzen. Und das zeigt uns und stellt dar eine sehr wichtige, einfach die wichtigste Einstellung überhaupt. Und zwar Lehrbarkeit. Er spricht hier von lehrbar sein. Mit Kindern sagen wir es so, ein weiches Herz haben. Dass wenn wir was hören, dass wir bereit sind, gelehrt zu werden, was anzunehmen. Vielleicht was hören, was wir erst denken, oh, wie kann das sein? Oh, das aber geht gegen meine Einstellung, gegen meine Vorstellungen. Aber lehrbar sein ist es, wenn wir hören, nehmen es und als annehmen, wie Gott es gesagt hat. Die Einstellung, diese Einstellung müssen wir haben. So, eigentlich einerseits haben wir eine passive Einschätzung oder Einstellung, und zwar, dass wir Gottes Wort schätzen, dass wenn wir das sehen, was betrachten, wir daran denken, dass wir es schätzen, das ist passiv, okay? Aber jetzt Vers 2 werden wir sehen, was wir zu tun haben. Wir schätzen es richtig. Wir sagen, ja, das ist Gottes Wort. Ich muss das annehmen. Ich muss das akzeptieren. Ich muss davon lernen. Es hat mir was zu sagen, damit ich Fehlern in meinem Leben vermeiden darf. Damit ich Gott mit meinem Leben verherrlichen kann. Und jetzt geht's aktiv. Wir müssen sein Wort verwahren. indem du der Weisheit dein Ohr leist, dein Herz dem Verständnis zuwendest, du öffnest dein Verständnis zu dem, was Gott sagen will. Er hat dir ein Buch gegeben. Diese Menschen wurden von Heiligen Geist getrieben. Wir hören das, wir nehmen es an mit Verständnis, unser Verständnis aufmachen, damit wir lernen können. Und jetzt sagt der Vers 3, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen, ihm nachspürst. Jetzt wird es aktiv. Weil Gottes Wort ist uns gegeben, aber Gott hat uns eine Aufgabe gegeben, einen Auftrag gegeben. Lies es. Suche die Weisheit. Sei nicht passiv, sondern suche danach, strebe danach, meine Weisheit zu finden. Wir werden das ein bisschen hier entdecken. Aber erst sagte er, wir müssen Gottes Wort schätzen. Wir müssen nach Verständnis anrufen. Also das ist interessant, Vers 3 sagt, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst, deine Stimme. In den Sprüchen ist das Wort Stimme aufheben oder anrufen ein Thema. Okay, ein von den Themen da, weil du hast quasi zwei Seiten geschrieben, beschrieben. Du hast Frau Weisheit, sie ist aus einer Frau dargestellt, und hast du eine andere Seite Narrheit, den Narren. Okay? Und ein Teil von den Narren ist auch die Verführerin, die fremde Frau. Das kommt später in diese Stelle. Wir werden es nicht heute Zeit haben, das zu entdecken, aber die fremde Frau, die Verführerin. Okay? Hast du dann die Frau Weisheit und hast du Narrheit. Und beide, vor allem Frau Weisheit, steht auf die Straße, hebt ihre Stimme und ruft. Die Leute laufen beweinend und sie sagt, komm, hör auf meine Anweisungen, auf meine Warnungen. Bitte nicht es verachten. Und später, die, die das ablehnen und die Weisheit nicht anhören, sagt Weisheit, ich lache, wenn du in einen Fehler kommst. Sie lacht. Erheb deine Stimme. Das Verständnis zu finden, zu haben. Es geht vorbei. Bevor es weg ist, ruf danach. Komm, ich will dich haben. Das ist die richtige Einschätzung, die wir haben sollen. Die Weisheit wirklich zu wollen. Er sagte, wir sollten das schätzen wie Silber. Schätzen ihm nachspürst. Er spricht hier von einem Schatz suchen. In der Geschichte gibt es unzählbare Geschichten oder Begebenheiten. Menschen, die Schätze gesucht haben. Es gibt eine, die ich gefunden habe, Oak Island, eine Insel, so buchstäblich Eiche Insel bei Nova Scotia ist diese Insel. Und ein Teenager, heißt Daniel Dornach, glaube ich, war unterwegs auf diesem Insel und hat so eine kleine Delle im Strand gefunden und so ein kleines Gerät oben, als ob etwas so abgeladen wurde. So, über die nächsten 8 Jahre hat er und seine Freunde angefangen zu suchen, zu graben und tiefer zu graben, tiefer zu graben. Und je tiefer sie gegraben haben, also in diesen 8 Jahren haben sie herausgefunden, anscheinend haben Piraten was unten verborgen, ja, Schatztruhen, wie immer, ne? Weiß nicht, was andere Piraten tun, aber Schatztruhe bergen sie irgendwo auf Inseln, immer, ne? Und So haben diese Piraten das richtig gemacht und sie haben anscheinend Sprengfälle so hinterlegt in diesem Grube und es gab Wasser, die reingekommen ist, hat die ganze Loch dann überflutet und jedes Mal, wenn sie gegraben sind, wird der Schatz unterfallen. Weiter unten, unten. Über die letzten 230 Jahre ist dieser Schatz weiter unter die Erde so, 230 Jahre, aber ungefähr 70 Metern unter die Erde ist dieser Schatz gefallen. Und wisst ihr was? Die Firmen, die Schatzjäger, sie geben nicht auf. Sie haben sicherlich mehr Geld insgesamt, all diese Schatzjäger über die 200 Jahre, mehr Geld ausgegeben, als höchstwahrscheinlich in der Schatztruhe zu finden sind. Aber sie müssen unbedingt den Schatz finden und haben. Das ist nur ein von vielen Geschichten. Menschen wollen, was sie haben wollen, was sie schätzen wollen, suchen sie danach, bis sie es finden. Und Gott sagt uns, ich habe euch einen Schatz gegeben. Es ist mehr wert als tausende Stücke Gold und Silber. Schätze dieses Buch. Suche danach, suche drin. Die Schätzen ihm nachspürst. Ich habe von einem Schatzjäger gelesen. Er hat gesagt, dass eigentlich der meisten von der Arbeit ist nicht bei dem Schatz selbst suchen, sondern ist im Recherchieren. In Bibliotheken und ja, Archivräume zu schauen, was geschrieben wurde über die letzten hunderte Jahre von reichen Menschen. Von jenen, die was geerbt haben oder vererbt haben, okay? Und dann suchen sie, recherchieren sie und dann gehen sie raus zu dem Ort und erkundigen sich und versuchen, den Schatz zu finden. Gott sagt, suche den Schatz in meinem Wort. Er spricht von Fleiß, Geduld, Ausdauer, viel Zeit investieren, Kraft investieren, Persistenz, Ausdauer, damit wir den Schatz, die Schätze in diesem Buch finden und entdecken können. Hast du die Erfahrung gehabt, wenn du Gottes Wort liest, dass manche Stellen schwer sind? Ich schon. Das passiert mir öfters. Warum würde Gott uns ein Buch schenken, die schwierige Stellen hat? Also Gottes Wort ist uns nicht wie ein Nachschlagewerk gegeben. Also du möchtest was über Beziehungen wissen. Okay? Das ist ein Problem in der Beziehung. So, du nimmst Gottes Wort und es gibt so eine Liste in der Bibel. Also von Gott gegeben, diese Liste. Und da kannst du schauen, Beziehungen. Und du sagst einfach von Gott gegeben. Hier ist eine Stelle über Beziehungen. Fertig. So hätte Gott sein Wort geben können. Hatte er aber nicht. Das wäre schon praktisch, oder? Hätten wir selber so gemacht. Wenn wir Gott wären, dann hätte ich gesagt, okay, wie kann ich diesem begrenzten Mensch, Wesen mich übermitteln? Okay, ich gebe eine Liste. Dann kann er es nachschlagen und fertig. Okay? So ist Gott nicht. Er hat das Buch aus einer Bibliothek gegeben. 66 Bücher. Als eine Versammlung von Büchern, die alle übereinstimmen, die alle einander erleuchten und unterstützen und helfen. Und es wurde uns gegeben, so ein Buch, damit wir herausfordert sind. Menschen brauchen Herausforderungen. Also, ich weiß nicht. Caleb und Lucy, sie lesen gern. Und Caleb will herausfordert sein, Lucy auch. Und Caleb liest nicht mehr die Leserbücher, diese kleinen Leser, die so zum ersten zum Lesen lernen. Ne? Hans ist kalt. Okay? Oder so. Ne? Also solche kurze drei Buchstaben Worte. Also das lesen sie nicht mehr. Sie möchten herausfordert sein. Und wenn wir ein Buch hätten, das so elementar wäre, dass wir es einfach, es liegt auf der Hand, zack, 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 habe ich, was ich brauche, würden wir nicht herausfordert sein? Würden wir auch uns wirklich nicht mit dem Schatz freuen, wenn wir es entdecken? Und am meisten ist es so, würden wir Gott nicht kennen? Gott will Kontakt mit uns haben. Er will, dass wir ihn suchen und ihn finden. Es ist nicht so ein Rätsel. So manche Rätsel, die so schwer sind. Man sitzt und letztendlich denkt, keine Ahnung. Gott möchte uns nicht verblitzen. Er möchte uns, ich weiß nicht, ob das ein Wort war, aber gut, egal. Er möchte uns nicht stören oder frustrieren. Er möchte uns herausfordern, dass wir ihn kennenlernen. Verdutzen. Dieses Buch ist so, wie Gregor der Große gesagt hatte. Gottes Wort ist wie ein Fluss, breit und tief, flach genug an einer Stelle, damit ein Lamm waten kann, aber auch tief genug an anderer Stelle, damit der Elefant schwimmen kann. Das ist so. Der junge Christ kann vieles von Gott lernen und mitbekommen. Sie können drin warten. Aber je mehr man liest und versteht und entdeckt, desto mehr wird man auch merken, was noch zu lernen ist. Dass man nur am Anfang ist und dass man nicht alles weiß. Gottes Wort sollen wir schätzen wie Silber. Und wir schätzen ihm nachspüren, suchen, entdecken. Wir sprechen aber grob. Ich möchte zum Schluss hier ein bisschen mehr Anwendung machen. Eigentlich ein bisschen spontan. Du liest in der Bibel, du liest in deine stille Zeit. Ich hoffe, du ein Ziel hast, wie viel du liest. Ich würde sagen, mindestens ein Kapitel wäre gut, wenn du so schnell lesen kannst. Ein Kapitel am Tag wäre ein gutes Ziel. Man kann mehrere Kapitel lesen, wenn man die Zeit, Kraft hat, mehr zu lesen. Aber man liest eine Stelle. Man versteht es nicht. Man liest von David und Goliath. Und okay, schöne Geschichte. Aber wie kann ich das entdecken? Und so manche machen es so. Sie lesen es und dann sitzen sie und einfach in ihrem Gedanken sich vertiefen, bis sie es verstehen. Nun, du hast die Bibel gelesen. Gut. Du denkst darüber nach. Gut. Aber das wirklich zu suchen, diesen Schatz zu suchen, brauchst du viel mehr als nur in deinem Gedanken vertiefen. Wo findet man dann die Führung? Wo findet man dann den Weg, den Schatz zu entdecken? Wo findet man den Schatzkarte, die Landkarte, der mit dem Schatz so gezeichnet, der Landkarte zeichnet? Der beste Kommentar oder Erklärung von der Bibel ist die Bibel. Es gibt gute Kommentare, kann ich dir empfehlen. Denke von John MacArthur zum Beispiel, sein Kommentar. Es ist wirklich ein Segen, dass wir in Deutschland so einen Kommentar haben. Kann ich doch es wirklich empfehlen. John MacArthur ist Mensch. Er ist Sünder. Aber wie Spurgeon sagte, wie kann ich, was der Heilige Geist John MacArthur beigebracht hatte, durch seine Studien und Wachstum im Glauben, wie kann ich das einfach ablegen und sagen, ich muss das selber suchen? Ich könnte doch vieles von John MacArthur lernen. Kann ich Kommentaren empfehlen. Ein gutes Konkordanz kann ich empfehlen. Und Querverweise in deiner Bibel. Weil du bekommst von John MacArthur eine Erklärung von einer Stelle. Das wird helfen. Aber öfters ist das nicht genug. Du möchtest genau wissen, warum ist diese Stelle so? Warum spricht er von David und diesem Riese? Warum ist das in der Bibel überhaupt? Was sollte man machen? Erstmals, lies die Stelle nochmal. Lies es nochmal, damit du genau weißt, was gesagt wird. Dann solltest du im Zusammenhang schauen. Was wird im Zusammenhang gesagt? War die Geschichte von David und Goliath ist nicht wie eine Kinderbibel. Okay? Eine Kinderbibel ist, gibt so, wie geht so, Schöpfungsbericht, dann kommt keinen Abel, und dann kommt Noah, und dann kommt die nächste Kindergeschichte und so weiter. Okay? Das ist okay, es ist gut. Aber wie ist es mit David und Goliath in der echten Bibel? Was? Worum geht's in dem Zusammenhang? Lies das auch. Nun, du sagst, Mensch, dann muss ich das ganze Buch lesen. Also, wenn du Zeit hast, schon. Das ist Zeitinvestition. Aber du sagst, Mensch, ich bin bei einer Stillzeit, dann muss ich weiter in der Arbeit, schnell. Also, ich gebe euch einen kurzen Tipp. Wenn du die Geschichte von David und Goliath gelesen hast und du möchtest ein bisschen Zusammenhang, viele von unseren Bibeln haben so eine kleine Überschrift über das Kapitel davor und danach, okay? Oder über das Teil. Also meine Bibel, meine Elberfelder, bisschen nicht inspiriert, okay? Ja, sie sind schon gut. Meine Elberfelder, Kapitel 2, es sagt über Kapitel 2, Segen der Weisheit, Schutz vor dem Verderben. Okay? Bisschen Zusammenhang. Also, wenn ich dann in David und Goliath die Geschichte davor ein bisschen für den Zusammenhang lesen, worum es geht, und ich merke in den Kapiteln davor, dass es geht eigentlich darum, David als König gesalbt wurde und er der König sein sollte statt Saul. Und dann danach, David wird versprochen, einen ewigen Thron. Der Messias kommt von ihm. Dann merke ich, okay, im Zusammenhang David und Goliath geht eigentlich nicht nur darum, dass ich alle meine Riesen in meinem Leben übersiegen kann. Ist auch eine Anwendung. Aber die große Anwendung ist, Gott, wer Gott salbt, wen Gott salbt als König, wird König. Und dass sein Messias eines Tages kommt. Und das merkt man im Zusammenhang. Nun, Geschwister, das musst du suchen und entdecken. Ich möchte euch sagen, wenn du sowas entdeckst, bist du viel glücklicher als ein paar junge Männer, die in einer Höhle irgendwo im Westen in Amerika eine Höhle goldene Schätze finden oder eine Schatztruhe finden oder in Oak Island in dem Grube kommen und eine Schatztruhe letztendlich anpacken können. Du bist viel glücklicher, weil du den ewigen Gott entdeckt hast. Wir sollten suchen. Wir sollten nachspüren. Dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Kenntnis Gottes gewinnen. Dazu möchte ich auch sagen, wenn du eine stille Zeit liest und du verstehst nicht deine Stelle, frag nach. Was wir angefangen haben. Er sagte, mein Sohn, frag nach einer reiferen Christ. Was bedeutet diese Stelle? Ich habe Schwierigkeiten hier. Das ist nicht Schummeln. Okay? Das dürfen wir machen. Sollen wir machen. Okay? Damit wir das auch lernen können, von anderen lernen. Und auch wie sie das entdeckt haben. Gottes Ziel ist, was wir ihm durch sein Wort erfahren und dass wir danach suchen, wie schätzen, ihm nachspüren. Wenn wir das tun, werden wir die Furcht des Herrn verstehen. Werden wir die Erkenntnis Gottes gewinnen. Vers 9, dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Wie oft sind wir verdutzt, weil wir verstehen nicht, wissen nicht, was ist gerade hier? Hier steht eine Linie. Und wie kann ich eine gerade Linie ziehen? Ist die Linie gerade? Oder meine? Du wirst es nur verstehen, wenn du Gott kennst. Und wenn du sein Wort liest. Geradheit, Recht, jede gute Bahn wirst du erkennen. Was für ein Versprechen. Zum Schluss. Wir sind alle auf den Bahn, den Lebensbahn. Ich möchte dich fragen, bist du sicher, dass deine Entscheidungen laut Gottes Wort in Gottes Weg sind und gehorsam Gott sind? Bist du sicher, dass du in diesem richtigen Bahn bist? Vielleicht wirst du sagen, ich verstehe gar nicht Gottes Wort. Vielleicht ist es, weil du Jesus nicht kennst. Die Bibel sagt, dass Ungläubigen verblendet sind. Und wenn du Jesus nicht kennst, kannst du das Wort nicht verstehen. Vielleicht bist du Christ, aber du trotzdem immer nicht verstehst. Bei der Predigt, bei Bibellese, du verstehst einfach nicht. Die Bibel, wie es auch heute Morgen in Vorlesung vorgelesen wurde, die Bibel wird auch öfters unscharf für Christen, die im Sünde leben. Und wenn wir die Sünde nicht abgeben, bleibt die Schrift tot für uns. Es wird nicht anwendbar. Wir kommen nicht dazu, weil wir selber in Sünde sind. Wir müssen mit reinem Herzen kommen, ihm suchen. Möchte ich fragen, hast du eine Sehnsucht nach diesem Buch? Hast du, ist dein Herz wirklich aufgerichtet, Gottes Wort zu kennen, Jesus durch sein Wort zu kennen? Wenn wir nur Sonntag von Gott hören und Mittwoch, oder vielleicht nur Sonntag, langt das für dein Wachstum? Wenn du einen Schatz suchst, wirst du nur am Wochenende das suchen. Wird deine Gedanken voll damit. Voll dabei zu überlegen, eine Strategie zu machen. Wie komme ich zu diesem Schatz? Was steht im Weg? Ablenkungen. Aufgaben. Sorgen. Lass dieses Buch dein Schatz sein. Suche danach, spüre danach und lass Gott dein Leben ändern, damit du viele Fehler, auch Gefahren im Leben vermeiden kannst. Wir wollen beten. Dazu wollen wir uns erheben fürs Gebet. Danke, Herr, dass du dein Wort uns gegeben hast. Danke, dass wir uns nicht auf Erfahrungen, Erlebnisse angewiesen sind, sondern dass wir suchen und entdecken können, forschen können, wie du bist, wie du denkst. O Herr, wir möchten nicht wie die Welt denken. Wir möchten wie unser Schöpfer denken. Wir möchten deinem Wünsche, deinem Pläne, deine Ziele haben. O Herr, hilf uns durch dein Wort, das zu lernen und uns ändern zu lassen. Amen.